Vielleicht habt ihr heute Abend schon was vor, habt euch freut euch schon auf das Buch oder habt gestern Abend noch was gelesen. Ein spannendes Buch oder einen spannenden Roman. Und auch Kinder sind so gefesselt von spannenden Geschichten und von Märchen und von diesen wunderbaren Begebenheiten. Und jede Geschichte, die wir hören, die transportiert auch immer irgendwie eine bestimmte Emotion, oder? Und das nicht nur in der Literatur oder in Büchern, aber wir finden das auch in Liedern und in Kunstwerken, in Anekdoten und Filmen, dass irgendwie immer Emotionen mit transportiert werden. Und es gibt auch immer ein Thema, und es gibt auch immer das eine Ding, was wir in jedem dieser Bereiche in der Kunst und Literatur wiederfinden. Und was wir auch in unserem echten Leben immer wieder, was uns immer packt und fesselt und was uns bewegt. Und das, womit auch jeder Mensch von uns was anfangen kann, was jeder von uns versteht und in irgendeiner Art und Weise mitfühlen kann, ist es nicht die Liebe. Liebe ist doch das Thema, was wir in der Menschheitsgeschichte, in der Philosophie, in der Literatur, in der Kunst immer und immer wieder finden. Ja, auch von Hollywood bis Bollywood, auch wenn es da immer verdreht und verzerrt wird, aber finden wir doch Liebe immer als Zutat für einen guten Film oder für ein gutes Werk. Ja, Musicals, Bücher etc. Überall handelt es auch von mehreren Arten von Liebe. Und diese Liebesgeschichten, und damit meine ich nicht nur die romantischen, sondern auch andere Liebesgeschichten zwischen zum Beispiel Brüdern oder Eltern und Kindern, sind es doch, die uns immer fesseln und die uns aber auch inspirieren. Und diese Liebesbeziehungen, die wir aber auch in unserem persönlichen Leben haben zu anderen Menschen, die sind es doch auch, die uns oft auch Kraft geben und die uns auch Stärke geben, durch schwierige Zeiten durchzumanövrieren. Und wenn wir auf harte Wasser treffen, ist es doch die Gewissheit, dass uns unsere Eltern, unsere Kinder, der Ehepartner oder ein Bruder oder eine Schwester liebt, das, was uns bestärkt. Ja, also Liebe finden wir in unserer Realität als, man möchte fast sagen, die höchste Ethik, die wir als Menschen vertreten und die wir auch in jeder Kultur in irgendeiner Art und Weise wiederfinden. Und auch in der Bibel finden wir diese Zentralität der Liebe wieder. Diesen Vers kennen viele von uns, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Ja, wir sehen also, dass in unserer Realität um uns herum und auch in der Schrift die Liebe ein so hohes Gut ist und einen so hohen Wert hat und wie wesentlich auch Gott die Liebe in dieser Welt und in der Schrift platziert hat. Aber welche Rolle spielt denn die Liebe überhaupt in unserem Leben und was ist der Platz, den Gott der Liebe in unserem Leben überhaupt eingeräumt hat? Und sollten wir uns als Christen irgendwie Gedanken machen, dass wir, wie wir Liebe ausleben sollten? Und Gott hat uns einen Apostel der Liebe geschenkt und gegeben in der Kirchengeschichte, wie er so benannt wird und das auch nicht zu Unrecht. Der Apostel Johannes benutzt das Verb lieben fast mehr als jeder andere. 25% auch der Verwendung des Substantives von Liebe finden wir von Johannes. Und 47% aller Verwendung des Verbes im Neuen Testament gehen auf die Schriften von Johannes zurück. Und auch wenn wir seine Briefe lesen, ja, spüren wir diese Sanftmütigkeit, die liebe Art. Wir erinnern uns immer, wie er an die Empfänger schreibt, als Geliebte, meine Kinder, meine Brüder und zeigt damit immer dieses liebevolle Verhältnis, was er zu ihnen hat. Aber erinnern wir uns eigentlich auch daran, wer Johannes war, als er mit Jesus zusammen war. Damals hieß er noch der Donnersohn. Ja, und das nicht zu Unrecht, denn er wollte ein ganzes samaritisches Dorf ausräuchern, nur weil sie Jesus und die Jünger nicht aufnehmen wollten. Aber dieser Johannes nun, den Jesus so mächtig verändert hat, ist es nun, von dem wir diese wunderbaren Zeugnisse der Liebe haben können. Schlag gerne eure Bibeln mit auf zum ersten Johannesbrief. Ja, das ist das fünftletzte Buch aus dem Neuen Testament vor Offenbarung und Judas. Und wir tauchen wieder ein in diesen ersten Brief des Apostel Johannes, des Apostels der Liebe. Und da die letzte Predigt nun schon 12 Wochen her ist von Jonathan, erinnern wir uns nochmal kurz daran, was wir bisher von Johannes in diesem Brief gehört haben. Johannes schreibt diesen Brief als Lehrbrief und als Warnung gegen diejenigen, die was später als Gnosis bezeichnet werden, also gegen die Gnostiker. Die Gnostiker behaupteten damals, dass alles Geistliche gut ist und dass alles Fleischliche und Materielle grundauf schlecht ist. Und dementsprechend haben sie dann auch den Rückschluss gezogen, dass Jesus gar nicht wirklich Fleisch und wirklich Mensch war, sondern bloß eine Geistergestalt, der so aussah, als wäre er menschlich. Und gegen diese Gnosis schreibt Johannes. Und sie lehrten auch, dass die Rettung oder das, was wir verstehen müssen von Gott, alles nur in der Offenbarung oder im Wissen liegen würde. Und diese Wahrheit allerdings, die Johannes den Lesern mitgeben wollte, ist, dass Jesus der Leibhaftige war, dass er in menschlicher Gestalt wirklich war und dass wir durch das, was Jesus für uns verbracht hat, wir Gemeinschaft mit Gott haben können und das wahre Gemeinschaft haben. Und um uns zu testen oder zunächst die Empfänger, aber auch für uns, um zu prüfen und zu testen, ob wir in dieser Gemeinschaft mit Gott überhaupt sind und ob wir auch Teil dieses ewigen Lebens sind, ja, dass wir mit im Licht sind, hat Johannes einige Prüfungen für uns hinterlassen. Wenn wir uns erinnern, die erste Prüfung war in Kapitel 1, vielleicht könnt ihr da kurz mal reinschauen, die Verse 5 bis 10, da ging es um den Wandel in der Buße. Ja, das ist der Schlüssel zu unserem Licht, dass wir, wenn wir in Buße wandeln und wenn wir von unseren Sünden uns abkehren, dann können wir Gemeinschaft mit Gott haben, durch das Werk, was Christus für uns verbracht hat. Und die zweite Prüfung war, was Jonathan letztens gepredigt hat, in Kapitel 2, die Verse 1 bis 6, hat Johannes herausgestellt, dass Gehorsam der Punkt ist, wo wir auch sehen können und entscheiden können, ob wir Christus folgen und ob wir in der Gemeinschaft mit ihm sind oder nicht. Und der Test hierbei lag daran zu prüfen, ob wir seine Gebote halten. Aber von dieser Prüfung her haben wir jetzt noch nicht so wirklich konkret gesehen, was eigentlich diese Gebote sind, die wir halten sollen. Ja, Johannes hat gesagt, halte die Gebote. Aber die Frage ist doch, welche Gebote konkret meint denn Johannes hier? Und welche Gebote hat Jesus uns hinterlassen? Und vielleicht auch noch die andere Frage. Ja, ich dachte, wir sind jetzt unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Ja, warum kommt Johannes jetzt hier auf einmal mit, ihr müsst Gebote halten? Und Johannes hört diese Fragen schon im Voraus, als er diesen Brief schreibt und gibt uns die Verse 7 bis 11 aus dem zweiten Kapitel. Und damit unsere dritte Prüfung, die wir uns heute Morgen anschauen wollen. Und damit auch meine Frage an dich heute Morgen. Folgst du schon dem neuen Gebot? Folgst du schon dem neuen Gebot? Und der Text, den wir uns anschauen wollen, zerfällt ganz natürlich in zwei Teile, wenn wir es gleich sehen werden. Als erstes haben wir die Verse 7 und 8. Darin wird erstmal beantwortet, was ist denn dieses neue Gebot? Was ist das Gebot? Und was ist das neue Gebot? Und wie lebe ich das neue Gebot? Ja, also was ist es? Und wie kann ich es ausleben und prüfen und testen? Ja, also bevor wir überhaupt ein Gebot folgen können, müssen wir erstmal wissen, was es ist und worin es besteht. Und damit steigen wir in diese erste Frage und den ersten Teil ein, oder die erste Frage. Was ist das neue Gebot? Die Verse 7 und 8. Lass uns das zusammen einmal lesen. Brüder, oder in anderen Übersetzungen heißt es auch Geliebte. Ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Die erste Frage, die wir uns in diesem Abschnitt als aufmerksame Leser stellen sollten, ist, welches Gebot ist denn jetzt nur gemeint? Ja, Johannes hat es immer noch nicht konkret benannt. Er hat gesagt, es ist irgendwie ein altes Gebot und es ist irgendwie ein neues Gebot. Aber so explizit hat er es nicht erwähnt. Und das liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit daran, dass er erwartet hat, dass die Empfänger das wussten, wovon er redet. Und als erstes, auch wenn wir es lesen und verstehen wollen, können wir als erstes mal in den Kontext ein bisschen schauen. Wenn wir die nächsten Verse so ein bisschen vorschmulen, ja, dann sehen wir, da geht es um Lieben und um Hassen. Ja, also könnten wir schon davon ausgehen, auch weil viele von uns das schon gehört haben. Ja, es geht wahrscheinlich irgendwie um das Gebot der Liebe. Aber das ist nur ein Hinweis. Es gibt noch mehrere Hinweise. Die Worte, die Johannes hier benutzt, haben im johannitischen Kontext, klingen doch irgendwie, oder? So dieses neue Gebot, und dann kommt auch die Frage, hat Jesus nicht mal schon mal irgendwie sowas gesagt? Ja, das hat er im Johannesevangelium. Und ihr könnt da gerne auch mal mit aufschlagen, da werden wir später nochmal mit hingehen, Johannes 13. Also könnt gerne den Finger bei 1. Johannes lassen und dann später auch noch in dem Johannesevangelium, in Johannes 13. Hier sehen wir, dass die Wortwahl, die Johannes hier benutzt, auch sehr ähnlich ist zu dem, was Jesus damals gesagt hat. Ja, dort lesen wir, wie Jesus damals zu den Jüngern gesprochen hat und nachdem Judas hinausgegangen ist aus dem Raum, als sie beim letzten Abendmahl waren. Und da sagt Jesus zu den Jüngern in Johannes 13, ab Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und darin wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, also hier sehen wir dieses ein neues Gebot gebe ich euch. Und das ist so ähnlich von dem, was wir auch bisher gehört haben in unserer Textstelle. Also ein starker Hinweis darauf, dass es wirklich und tatsächlich um das Gebot der Liebe geht. Aber es gibt noch etwas, was ziemlich genau wie die Faust aufs Auge passt. Im zweiten Johannesbrief, das lese ich nur kurz vor, den Vers 5. da sehen wir eigentlich den besten Beweis. Und da sagt Johannes: Und nun bitte ich dich, Frau, nicht, als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, also fast deckungsgleich mit unserem Text heute, dass wir einander lieben. Ja, und die Wortwahl deckt sich wirklich fast eins zu eins mit dem Text, Vers 7, den wir haben. Also Johannes meint das Gebot der Liebe. Ja, Johannes meint das Gebot, was wir halten sollen, um zu prüfen, ob wir Gemeinschaft mit Gott haben, ist, ob wir einander lieben. Und da wir jetzt Gewissheit haben, ja, dass es jetzt um das Gebot der Liebe geht, wollen wir uns jetzt die zwei Fragen stellen. Wie ist denn das Gebot alt? Ja, Vers 7 haben wir ja das alte Gebot. Und die Frage aber auch, wie ist es denn neu? Aber zunächst einmal, wie ist es alt? Schauen wir uns nochmal kurz an, wie dieses Gebot der Liebe alt ist. Schaut mal in den Text. Es ist ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet, das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Ja, eingangs habe ich ja gesagt, dass die Liebe kulturübergreifend ist, dass jeder Mensch irgendwas mit dieser Ethik anfangen kann und dass wir als Menschen das verstehen. Deswegen ist das sicherlich nichts, was einem vom Hocker haut, wenn jetzt Johannes sagt, ihr sollt einander lieben und dass es etwas gut ist. Das verstehen wir als Menschen natürlich, dass es moralisch gut und wertvoll ist, wenn wir jemand anders lieben. Aber auch wenn wir jetzt denken würden, dass es für die Juden irgendwie was Neues wäre, das war es auch nicht. Auch im Alten Testament war das schon so bekannt, dass Juden lieben sollten. Ja, in einem Gebet, was orthodoxe Juden bis heute noch zentral morgens und abends mitbeten, ist das Schema-Gebet aus 5. Mose 6. Ich lese das kurz vor, die Verse 4 und 5, haben wir auch letzte Woche von Nick gehört. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herrlein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Israel wurde hier angeordnet von Gott, mit allem, was sie hatten, Gott zu lieben. Und das war das höchste Gebot, wie auch Jesus es bestätigt hat. Und Jesus hat auch bestätigt, dass noch ein anderes diesem Gebot gleich ist. 3. Mose 19, Vers 16, ich lese es kurz vor. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ja, auch hier auch interessant die Parallelen, die wir auch zu unserem Text heute sehen. Ja, auch dem Volk Israel war das schon bekannt, dass sie einander lieben sollten und dass sie Gott lieben sollten. Das war nichts Neues. Und Jesus hat auch gesagt, an diesem Gebot oder an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ja, und das verstehen wir auch natürlich, wenn wir an die 10 Gebote denken, ja, wo Gott wirklich sagt, zum Beispiel, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht Ehe brechen, dann wissen wir, wenn wir jemanden lieben, dann würden wir nicht von ihm stehlen, dann würden wir ihn nicht anlügen, dann würden wir nicht die Frau unseres Nächsten nehmen und so weiter. Und auch die erste Hälfte der 10 Gebote, ja, wenn wir Gott lieben, dann werden wir keine anderen Götter neben ihm haben. Und dann werden wir auch den Namen des Herrn nicht missbrauchen, sondern ihn ehren. Ja? Also es bewahrheitet sich auch, dass dieses Gebot wirklich die Zusammenfassung dessen ist, was im Alten Testament gelehrt wurde. Und es ist auch dieses alte Wort, welches wir als Christen noch hochhalten und ehren. Aber wenn wir noch weiter schauen, was meint denn Johannes mit, was ihr von Anfang an gehört habt? Was wir von den Empfängern wissen, ist, dass sie wahrscheinlich keine Juden waren, sondern vielmehr hellenistische Gläubige. Ja, damit können wir ausschließen, dass Johannes damit meint, was ihr von Anfang an gehört habt im Alten Testament, obwohl das auch wahr ist, dass im Alten Testament die Leute lieben sollten. Und auch Anfang, ja, klingelt bei uns oft sofort der Einleitungsprolog vom Johannesevangelium oder auch der erste Mose-Bericht von Anfang der Welt. Aber allerdings waren sie beim Anfang der Welt nicht dabei. Das heißt, das konnten sie damals noch nicht wissen, vor Beginn der Schöpfung. Deswegen denke ich, ist die beste Erklärung für das von Anfang an, was sie von Anfang gehört hatten, als sie das Evangelium empfangen haben. Ja, als ihnen Christus gepredigt wurde und als sie das Wort von Christus empfangen haben, damals wurde ihnen schon gepredigt und gesagt, dass ihr einander lieben sollt. Und das hilft auch uns zu verstehen, dass im Kern der Botschaft von Christus, was wir verstehen sollten und was wir auch anderen mitgeben sollten, ist, dass dieser Teil, dieses Gebot der Liebe, zentral immer mit dabei sein sollten. Ja, dass kein Gläubiger soll sagen können, boah, wir sollen einander lieben, das habe ich ja gar nicht gewusst. Ja, sondern es ist von Anfang an, was ihr gehört habt, das ist keine Überraschung, es ist ein altes Gebot. Ihr wisst es, ihr sollt einander lieben. Genau, liebe Gott und liebe den Nächsten. Also fassen wir zusammen, es ist alt, weil wir als Menschen das verstehen, weil im Judentum, im Alten Testament wir schon diese Gebote wiederfinden und weil wir auch von Anfang an, wo wir die christliche Botschaft verkündigt bekommen haben, wir auch dieses Gebot kennen und auch weitergeben. Und jetzt im nächsten Vers sehen wir aber irgendwie eine bisschen merkwürdige Überleitung, die Johannes hier gibt. Ja, er sagte ja vorher, dieses Gebot, welches ich euch gegeben habe, ist jetzt nichts Neues. Aber nachdem ich also jetzt gesagt habe, es ist alt, ist es gleichzeitig doch aber irgendwie neu. Und da kommen gleich die Fragezeichen hoch. Ja, wie kann es denn alt und neu sein? Und was ist denn überhaupt neu an diesem Gebot? Und lass uns nochmal kurz Vers 8 lesen. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Also Johannes sagt hier, hier ist das, was neu ist an dem Gebot. Ja, und was ist neu? Was wahr ist in ihm und in euch. Das ist das Gebot, oder das ist, was dieses Gebot so neuartig macht. Dass es wahr ist in ihm und in euch. Zunächst mal, dieses Wort neu bedeutet nicht in einer zeitlichen Abfolge neu. Ja? Wie als wenn irgendwas noch nie vorher da war und jetzt ist Zeit vergangen und zack, jetzt ist es neu. Sondern dieses Wort neu hier beschreibt mehr eine neue Art oder eine neue Qualität, die etwas hat. Ja, um ein bisschen Kontext für dieses Wort zu schaffen, lass uns kurz schauen, was das Neue Testament noch mit diesem Wort anstellt oder benutzt. Zum Beispiel sagt Christus, einen neuen Bund habe ich mit euch gegeben. Ja, es ist auch zeitlich neu, aber der Fokus liegt darin, dass wir einen alten Bund haben und jetzt ist dieser Bund von einer neuen Art und Qualität. Wir sind auch nach Galater 6,15 eine neue Schöpfung. Ja, auch wir sind schon da und dennoch sind wir qualitativ irgendwie neu. Und letztlich auch in der Zukunft wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Ja, die Konzepte sind uns bekannt, ja, Erde und Himmel, aber es wird neu sein. Und mit diesem Gedanken müssen wir auch dieses neue Gebot sehen. Ja, es ist nicht zeitlich neu, sonst hätte Johannes nicht sagen können, es wäre alt gewesen, sondern es ist von einer neuen Qualität, von einer neuen Prägung. Und es ist also nicht neu, dass es vor Christus nicht schon klar war, dass wir einander lieben sollten. Aber was ist neu? Es ist wahr in ihm. Vor Christus war dieses Gebot nur ein Gebot. Es war ein abstraktes, was Israel befolgen sollte. Aber in Christus wurde es leibhaftig. Ja, Johannes zumindest konnte es als Augenzeuge sehen. In Christus ist es Fleisch geworden, dieses Gebot der Liebe. Und es ist wahr geworden und es ist fest geworden. Und wir sehen es auch, wie Christus die Jünger und andere Menschen geliebt hat und sogar sein Leben gegeben hat am Kreuz für seine Jünger. Denn er hat sein Leben gegeben für seine Freunde und uns damit das größte Vorbild der Liebe überhaupt hinterlassen. Erst einmal zurückblättert, wo ihr den Finger hoffentlich noch drin habt, in Johannes 13. Und wenn wir da nochmal schauen, sehen wir auch, wie sich das hier nochmal bewahrheitet. Ja, in Vers 34 heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe, dass sie auch so einander liebt. Ja, wie ich euch geliebt habe, das ist diese Manifestation des Gebots und was es so neu macht. Vorher war es noch nie in Fülle und Perfektion ausgelebt worden und geliebt worden, aber hier in Christus finden wir diese Vollkommenheit und diese perfekte Liebe. Ja, wir sehen es, wie er ausdauernd diente und sich erbarmt über die Schwachen und Kraftlosen und Kranken, wie er für Petrus betete, obwohl er wusste, dass er ihn verraten würde und wie er Petrus dann auch wieder angenommen hat, nachdem er ihn verraten hatte. Ja, das Gebot der Liebe in Fleischwerdung auf Erden, in der Person Jesu Christi, das ist das neue Gebot. Aber hier hört Johannes nicht auf. Wenn wir wieder zurückgehen zu 1. Johannes 2, dann müssen wir auch verstehen, dass die Gnostiker damals und die Philosophen, halt, wie ich vorhin schon gesagt hatte, alles in die Erkenntnis legten, in das Wissen, was wir haben sollten. Und dann sind wir gerettet, ja, also gänzlich ohne Moral quasi. Ja, verstehe nur das eine, glaube nur das eine und dann ist alles gut. Aber auch von Jakobus wissen wir, dass wahre und reine Religion im Christentum nicht aufhört zu sagen, ich habe die Wahrheit verstanden und jetzt ist alles vorbei, sondern dass wir dieses Gebot ausleben sollen. Und so sagt es auch Johannes, wenn wir weiterlesen, es ist nicht nur wahr in ihm, sondern es ist auch wahr in euch. Dieses neue Gebot der Liebe ist nicht nur wahr in ihm, sondern auch in euch und in uns. Ist das nicht eine unglaubliche und überführende Wahrheit, das zu verstehen und das zu hören? Und wir haben ja auch gesehen in Vers 6, also kurz vor unserem Text, dass wir so schuldig sind zu wandeln wie jener, also Christus gewandelt ist. Ja? Und dein Leben in Christus ist also keine bloße Welt von Gedanken und Ideen und Philosophien, sondern dein Leben in Christus muss gefüllt sein mit der Liebe des Christus, die uns kontrolliert und die dazu führt, dass wir auch andere lieben. Und jetzt kommt bei euch vielleicht der berechtigte Gedanke auf, ja, aber ich kann doch niemals ein Leben lieben wie Jesus. Ich meine, das ist doch Heresie. Und wir haben gehört und auch in der ersten Prüfung gesehen, dass wir Sünder sind und immer Buße tun sollen. Aber wir müssen auch verstehen, wie Johannes das hier belegt und begründet. Er lässt uns nicht einfach mit dem Gedanken allein, jetzt müsst ihr es tun, jetzt müsst ihr lieben und wir haben nur Fragezeichen im Kopf, sondern er gibt uns auch den Grund, warum wir so lieben können. Ja, wenn wir sehen, denn das Gebot der Liebe ist auch wahr in euch, also ist 1. Johannes 2, Vers 8, denn oder weil die Finsternis vergeht und das wahre Licht schon scheint. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wie ist das jetzt zu verstehen? Ja, also auf jeden Fall ist das wieder eine von Johannes tiefgründigen Aussagen, die er hier macht, wo er eigentlich so einfache Konzepte, die wir alle verstehen, wie Liebe und Finsternis benutzt, aber wie das jetzt auf das uns helfen soll, ist vielleicht nicht unbedingt klar. Ich denke, das Schlüsselwort hier, um diesen Vers 8 zu verstehen, ist das Wort schon. Ja, vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber was impliziert es denn, wenn ich sage, dass etwas schon passiert ist? Dann ist es doch, dass der andere sagt, ja, irgendwann werde ich das und das tun können, wenn das und das ist. Und ich sage, nein, 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 es ist schon, es ist jetzt schon passiert. Und der Einwand lautet also, das Licht, also derjenige würde sagen, das Licht scheint ja doch gar nicht, deswegen kann ich gar nicht so lieben. Und Johannes sagt, doch, 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 die Dunkelheit vergeht jetzt und das Licht scheint schon jetzt. Und was ist dieses Licht? Erinnern wir uns an das erste Kapitel, was hat Johannes als Licht definiert? Gott. Und hier ein Beispiel, was vielleicht die Empfänger auch dachten, weil sie auch sehr gut mit dem Alten Testament bewandt waren. Es gibt viele Stellen, wo Gott in der Zukunft mit Licht zusammengebracht wird, aber auch eine herausragende Stelle ist Jesaja 60, die Verse 19 und 20. Ich lese das kurz vor. Die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag, noch der Mond dir als Leuchte scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und dein Gott zu deinem Glanz. Die Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond wird nicht mehr verschwinden, denn der Herr wird zum ewigen Licht werden und die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. Johannes will unbedingt verhindern, dass wir in einer Art Fatalismus enden und die Hände in die Luft werfen und sagen, ja, das kann ich doch eh nicht machen. Dieses Gebot ist auch wahr an euch, weil, ja, schaut euch dieses Wort an, weil oder denn die Dunkelheit jetzt vergeht und das Licht schon scheint. Gottes Licht scheint schon jetzt in unsere Herzen. Auch wenn noch nicht in voller Kraft, wie es dann im Himmel tatsächlich einmal sein wird. Aber dennoch scheint es schon. Und deswegen gibt uns Gott auch dieses Gebot auf, zu Recht. Denn Gott hat uns auch in der Wiedergeburt ein neues, ja, auch wieder dieses neue, neues Herz gegeben, dass wir ihm gehorchen können. Wenn wir den Römerbrief anschauen, ja, betont Paulus das so oft, dass durch die Kraft, mit der Gott Christus auferweckt hat, auch wir wiedergeboren wurden, sodass wir ein heiliges Leben leben. Sagt er zum Beispiel, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir wandeln in einem neuen Leben. Und Teil dieses neuen Lebens ist, einander zu lieben. Wir wandeln also in diesem neuen Leben durch die Kraft, die Christus, die Gott uns gibt, mit der gleichen Kraft, in der Christus auferweckt hat. Ja, seht ihr dieses Neue überall, deswegen ist das so neu und deswegen ist diese Liebe auch so neu, weil jetzt wir wirklich wiedergeboren sind und das tun können. Ja, also es gibt keine Ausreden für euch und für mich, keine Entschuldigung. Ja, wenn ihr an ihm teilhaftig geworden seid, so sind wir schuldig, so zu lieben, wie Christus es getan hat. Aber hier möchte ich jetzt auch betonen, ja, das klingt schon wieder so nach Gesetzlichkeit, ja, du musst, du musst, du musst. Ja, aber Johannes sagt das ja auch oder macht es ja auch deutlich, es kann keine Gesetzlichkeit sein, denn Gott ist es ja, der in unsere Herzen scheint, der uns die Kraft gibt, der uns dieses neue Leben gibt und durch diese Kraft lieben wir. Ja, und wie er auch gesagt später, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, also unsere Liebe ist nicht dazu da, dass wir uns ein ewiges Leben verdienen, sondern es ist, wir lieben, weil wir bereits ewiges Leben haben, jetzt schon und deswegen lieben wir. Also eine Illustration dafür wäre zum Beispiel der TÜV. Ja, der TÜV macht ein Auto nicht fahrtüchtig, sondern der TÜV bestätigt nur das, was schon da ist. Er befindet bloß das Auto dafür, dass es tüchtig ist. Deswegen geht es ja auch zur Prüfung und gibt nur den Stempel drauf und bestätigt, dass das Auto fahrtüchtig ist. Und deswegen, so haben auch wir schon dieses neue Leben und deshalb können wir auch schon so lieben. Ja, und so ist auch unsere Liebe zu den Brüdern eine Bestätigung des neuen Lebens, was wir haben. Zum Beispiel auch in nächstes Kapitel 1. Johannes 3, 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Ja, so müssen wir es verstehen. Deswegen ist es keine Gesetzlichkeit. So, jetzt haben also Johannes diesen Grundbaustein gelegt. Ja, wir haben auf der letzten Predigt gehört, ja, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Jetzt wissen wir, okay, jetzt haben wir dieses Gebot, das Gebot der Liebe. Und jetzt müssen wir auch die Frage stellen, wie lebe ich denn dieses neue Gebot? Und das ist das, was wir nun im nächsten, in dem zweiten Teil uns anschauen wollen. Wie lebe ich das neue Gebot? Ja, aus der Basis, die wir jetzt geschaffen haben oder die Johannes geschafft hat, zieht er jetzt drei Rückschlüsse raus, drei Konsequenzen, die wir uns jetzt hier nochmal anschauen wollen. Das erste wäre Vers 9. Die erste Konsequenz, wer hasst, der ist in der Finsternis. Die erste Konsequenz ist, dass wenn wir dem Gebot nicht gehorchen und dennoch behaupten, ja, sagen, wir sind im Licht und wir haben Gemeinschaft mit ihm, dann sind wir nicht im Licht, sondern sind in der Dunkelheit. Und diese Formel, die wir lesen in Vers 9, die kennen wir auch schon von vorher. Lasst uns das kurz zusammen lesen, schaut mit rein in Vers 9. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Diese Formel, wer sagt, die haben wir schon an zwei anderen Stellen gehört. Das sind diese typischen Prüfungen, die Johannes uns gibt. Und hier schießt Johannes nun mit dieser Prüfung auf die Bruderliebe. Ja, als kleine Randnotiz meint natürlich auch mal Schwesterliebe. Aber wenn jemand sagt, ich bin im Licht und ich habe ewiges Leben in Christus und ich habe Gemeinschaft mit Gott und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis oder Dunkelheit. Ja, lasst mich Hass hier an dieser Stelle ein bisschen definieren, weil wenn wir das hören, denken wir oft, ja cool, das betrifft mich ja nicht, ja, ich hasse ja nicht so. Ich bin ja nicht so wie Kain, ja, der jetzt irgendwie losrennen würde und seinen Bruder umbringen würde. Aber wenn ich Hass so definieren würde als nicht zu lieben, macht das vielleicht ein bisschen mehr Sinn und wird das vielleicht für uns auch ein bisschen greifbarer. Ja? Also wenn wir zum Beispiel Bitterkeit gegen unseren Bruder haben, weil er irgendwas gegen uns getan hat, wenn wir schlecht über unseren Bruder denken oder gar noch handeln, wenn wir Groll hegen, wenn wir nicht vergeben wollen, wenn wir auch nicht bereit sind, Vergebung zu erbitten, wenn wir unseren Bruder verachten, wenn er in Not ist oder wenn unser Herz kalt ist gegenüber dem Bruder, also wenn wir nicht lieben, dann fällt das mit in den Hass und dann sind wir auch nicht im Licht, sondern in der Dunkelheit. Und im Extremfall würde das auch wirklich Folgendes bedeuten. Ja, wenn wir also über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte Groll gegen deinen Nächsten hegst oder Bitterkeit in deinem Herzen hast und wenn du nicht davon ablassen kannst, im Recht zu sein und wenn du dich nicht im Christi Willen übervorteilen lassen kannst, sondern du darauf bestehst und noch eher vor Gericht ziehen würdest, als irgendwie klein beizugeben, dann ist das ein starker Indikator dafür, dass du tatsächlich überhaupt nicht im Licht bist. Und dass du an Christus nicht teilhaftig bist. Aber dennoch können wir als Christen, oder kennen wir als Christen doch alle diese Momente, oder? Wenn wir schwach werden oder wenn wir sündigen gegen unseren Nächsten. Ja? Sagt jetzt Johannes, dass wir dann das Heil verloren haben, wenn wir irgendwie ein kleines bisschen Bitterkeit gegen unseren Nächsten haben? Nein. Auch Paulus sagt ja selbst, dass wir die Sonne nicht untergehen lassen sollen über unseren Zorn. Eben sagt auch Jesus, dass wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst, und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. So lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfer deine Gabe. Ja, also Jesus sagt, bevor du anbetest, was du als Gläubiger tust, dann geh hin und versöhne dich, ja, falls es Probleme gibt. Und natürlich ist das Ideal, dass wir immer einander lieben, dass wir niemals sündigen und dass wir uns alle immer lieb haben. Aber wir wissen ja, dass wenn wir das sagen würden, dass wir niemals sündigen, dann sind wir auch nicht im Licht. Ja, dennoch warnt uns Johannes auch als Gläubige vor dieser Dunkelheit. Denn auch der temporäre Hass ist ungehorsam. Wenn du also siehst, dass du gegen deine Bruder oder gegen deine Schwester in der Gemeinde keine Liebe hast oder abgeneigt bist, dem zu helfen, wenn er in der Not ist oder nicht zuhören möchtest oder gar nicht Zeit verbringen möchtest, ja, wenn dein Herz wirklich gegen ihn ist, dann gibt es Grund zur Annahme, dass auch in dir oder bei dir etwas nicht stimmt, dass du nicht ganz im Licht wandelst, wie Gott möchte, dass du im Licht wandelst. Denn das Gebot ist klar. Liebt, wie ich euch geliebt habe. Der, als wir noch Sünder waren, er sich für uns gegeben hat. Deswegen keine Ausreden, keine Entschuldigung. Und hüte dich als Gläubiger davor, deinen Bruder zu hassen. Und wir sehen später noch, was das für fatale Auswirkungen das haben kann. Lass uns jetzt aber Vers 10 anschauen. Da sehen wir noch einen positiven Schluss, den wir daraus ziehen können. Vers 10. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Ja, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges in ihm. Nachdem Johannes den Test also jetzt in Vers 9 präsentiert hat, wo wir prüfen können, ob wir Gemeinschaft mit Gott haben, ob wir im Licht wandeln, gibt uns noch ein positives Bild davon. Denn was passiert, wenn man liebt? Schaut nochmal rein, denn der bleibt in Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wir können also davon ausgehen, dass die Empfänger des Briefes auch das Johannesevangelium kannten. Und insbesondere die Kapitel 13 bis 17 sind sehr eng mit diesem Brief verbunden. Also es gibt viele Parallelen und viele Verbindungen. Und auch die Phrase hier, die wir lesen, der bleibt im Licht, muss auf jeden Fall auch bei den Empfängern geklingelt haben und klingelt hoffentlich auch bei einigen von euch. Ich lese kurz vor, Johannes 15, Vers 4, da heißt es, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ja, wenn wir also unseren Bruder lieben, dann machen wir das, was Christus von uns wollte. Und das ist ein wichtiger Indikator dafür, dass wir Christus gehorchen, dass wir im Licht sind und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Dieser Begriff bleiben ist aber vor allen Dingen auch in Johannes 15 hier mit Wachstum verbunden. Ja, wenn wir dieses Bild sehen mit der Rebe und der Frucht. Also wenn wir lieben, dann bleiben wir in ihm, dann gehorchen wir, aber dann wachsen wir auch selber in der Liebe. Und dann wachsen wir auch selber in der Heiligung und dann folgen wir ihm in seinen Fußspuren. Also unser Ziel muss es bleiben und sein, in der Gemeinschaft mit Christus zu sein. Weil das führt auch zu uns, in uns zur völligen Freude. Und das ist also das Erste, ja, dass wir im Licht bleiben. Aber weiter geht es auch noch, dass nichts Anstößiges in uns ist. Was bedeutet das? Nicht nur, dass wir selber wachsen in Christus, sondern dass auch wir, es ist schwer zu sagen, ob es jetzt meint, dass wir niemals sündigen, aber ich denke mehr, da es auch der Kontext der Bruderliebe ist, dass an uns sich kein Anstoß finden wird. Denn wenn jemand dich nur liebt die ganze Zeit, auch wenn du meinetwegen gegen ihn sündigst, aber wenn dein Bruder wirklich liebevoll ist und von Herzen dir dient die ganze Zeit, wie wahrscheinlich ist es dann, dass du Groll hegen wirst gegen denjenigen? Wie wahrscheinlich ist es dann, dass du sauer auf den sein wirst und dass du ihn abgeneigt gegen ihm gegenüber sein wirst? Na, eher unwahrscheinlich. Andererseits, wenn du deinen Bruder hasst, ja, und wenn du immer schlechte Worte in deinem Kopf knallst oder wenn du nicht bereit bist, ihm zu helfen, wie wahrscheinlich ist es dann, dass du selber angesteckt sein wirst, selber zu sündigen, ja, auch gegen denjenigen zu murren oder zornig zu werden? Ja, dann ist es sehr wahrscheinlich. Ja, also wenn du selber liebst, dann bist du auch eine Hilfe für den anderen, indem du kein Anstoß bist. Also kein Skandal und kein Stein des Anstoßes. Aber vielleicht noch eine Frage, wenn wir das jetzt alles zusammen gehabt haben, wie ist denn dieser Liebesbefehl jetzt genau zu verstehen? Ja? Muss ich jetzt auf einmal losrennen und jedem hier komplett 100% alles geben und meine ganze Liebe und mein ganzes Leben ausschütten? Wir verstehen, dass wir begrenzte Wesen sind, die nicht in der Lage sind, 100% an jeden Menschen zu geben. Und wenn wir selbst auf Jesus schauen, ja, der seine 12 Jünger hatte und aus den 12 die 3 und von den 3 den einen, ja, auch er hatte gesehen, dass er nicht alles geben kann. Aber ich denke, der Liebesbefehl hier geht nicht um die Quantität, also wie viel wir wirklich an andere geben, aber es geht hier mehr um die Qualität, ja, die Liebe, diese aufopfernde Agape-Liebe. Ja, es ist auch mehr eine Entscheidung als ein Gefühl. Ja, also wenn du dich fragst, wie man die Gefühle beeinflussen soll, wie ich jetzt lieben soll, dann musst du das gar nicht, sondern du kannst dich entscheiden, deinen Bruder zu lieben. Und das ist schwer, keine Frage, aber es war auch für Christus schwer. Ja, und so wie es also hier beschreibt, diesen Diskurs und diese Liebe mit dem Hass kontrastiert, geht es eben nicht darum, dass wir losrennen, alle lieben, sondern dass unsere Qualität, wie wir den anderen lieben, so sein soll. Also wenn du für deinen Bruder und deine Schwester in der Gemeinde solltest du eigentlich nur Liebe übrig haben und keinen Hass. Also wenn du jemanden Not leiden siehst, auch wenn es schwer ist, dann auf denjenigen zuzugehen, dann kehre dich nicht ab, sondern entscheide dich dazu, ihn zu lieben. Frag nach, was los ist. Wenn jemand in der Gemeinde gegen dich sündigt, ja, dann ist das auch eine Entscheidung zu vergeben. Es fühlt sich nicht gut an, aber trotzdem sollen wir es tun. Ja, und wenn du sündigst, dann bitte um Vergebung. Natürlich können wir nicht 100% an jeden geben, aber die Qualität der Resonanz zu unseren Geschwistern untereinander, das ist entscheidend und worauf es ankommt. Lass uns jetzt noch auf Vers 11 gehen, der nochmal einen ganz starken Schlusspunkt setzt und nochmal ein ganz wichtiger Teil ist, wo ich auch nochmal ein bisschen Zeit drauf verwenden möchte. Als letzten Rückschluss können wir also ziehen, dass zu hassen bedeutet, auch in der Finsternis zu bleiben. Und wie gefährlich das ist, und was für fatale Konsequenzen das hat, werden wir gleich noch sehen. Da heißt es also im Vers 11, wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und der wandelt in der Finsternis Und er weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Also wenn wir jemanden hassen, dann wollen wir es doch demjenigen irgendwie wieder zurückgeben. Ja, wir fühlen uns doch dann so, als ob wir gewinnen würden, als ob wir den anderen in den Boden stampfen könnten. Und wir zeigen, dass wir dem anderen schaden könnten, ja, und dass wir uns über ihn erheben könnten. Aber Johannes zeigt hier eigentlich deutlich, dass wenn du deinen Bruder hasst, dann schadest du eigentlich nur dir selber. Denn anstatt im Licht mit Christus zu sein, ist man immer noch im Dunkeln. Und Johannes verbindet die Dunkelheit in seinem Diskurs ja auch mit Tod. Ja, wenn wir dann an die andere Predigt denken, Licht hatte auch diese Konnotation mit Leben. Das ist, was Johannes mit ihm füllt, dann hat Dunkelheit die Verbindung zum Tod. Ja, also wenn du hast, dann wandelst du in der Finsternis. Ja, und alles, was deinen Hass begleitet, ja, wird auch von Sünde durchtränkt sein. Und es wird immer mehr werden. Es wird immer sich hochschaukeln und es wird nie aufhören. Und es ist ein windlicher Ungehorsam gegenüber Gott und ein Ablehnen von dem Licht, in dem du eigentlich sein solltest. Denn wenn du dich in das Licht stellen würdest, dann würdest du sehen, dass es falsch ist und dass du, dann würdest du Buße tun. Aber aufgrund deiner Verstocktheit, die du dann in deinem Herzen hast, bleibst du darin und du wandelst in der Finsternis und du prüfst dich nicht selbst. Und auch weniger hast du auch Einsicht in das, was du tust, weil du bist ja im Finstern. Ja, also wenn man im Kleinen anfangen würde, sagen wir mal, du beneidest deinen Nächsten, ja, und du nicht sofort umkehrst und Buße tust, dann wird dein Hass sich weiter aufschwelgen, die Bitterkeit wird größer werden und es kann ganz klar eskalieren und du wirst nicht klar sehen können, weil die Finsternis deine Augen verblendet. Und diese Phrase, ja, die Finsternis verblendet die Augen, was meint Johannes hier? Eigentlich ist doch das Verblenden dem Licht zugeordnet, oder? Wir können eigentlich nur vom Licht geblendet sein. Aber Johannes sagt hier, du wirst von der Finsternis geblendet. Sicher ist das ein Wortspiel, aber ich denke, er will sagen, dass die Finsternis dann so stark und so überwältigend sein wirst, dass du gar nicht mehr das Licht sehen kannst. Und wovon Johannes hier eigentlich spricht auch, ist geistliche Blindheit. Und dieses Thema der geistlichen Blindheit ist, denke ich, durch die Verbindung zum Johannesevangelium auch den Empfängern klar, was jetzt hier kommt und was gemeint ist. Und schlag gerne mit mir mal zusammen auf Johannes 9, am besten ab Kapitel 8, also das Evangelium nach Johannes ab Kapitel 8. Und da schauen wir uns kurz die Geschichte an, die Heilung des Blindgeborenen und was Johannes auch in diesem Evangelium zeigt, was geistliche Blindheit bedeutet und die Auswirkung davon. Also in Kapitel 8 vom Johannesevangelium, ab Vers 10 ungefähr, sehen wir, dass Jesus viele geistliche Wahrheiten über sich selber den Pharisäern preisgibt und öffentlich sagt. Ja, für, Kapitel 8, Vers 12 haben wir, er sagt, er ist das Licht der Welt. 8, Vers 23 haben wir, dass er von oben gesandt ist. Dann haben wir noch ein paar weitere. Und, 8, 59 ist so der Schlusspunkt, wo Jesus von sich selber sagt, ehe Abraham war, bin ich. In der Jesus ganz klar sagt, dass er der Ich Bin aus 2. Mose 3 war. Ja, und Jesus macht ganz klar den Pharisäern oder gibt ihnen geistliche Wahrheiten über sich selber den Pharisäern dar. Und das, was auch begleitet ist von Zeugnissen, vom Heiligen Geist zum Beispiel, durch die Wunder, die Jesus gewirkt hat, von dem größten Propheten des Alten Testaments, wie Jesus ihn benannt hat, Johannes den Täufer, aber auch von anderen Prophezeiungen und Propheten aus dem Alten Testament. Und diese geistlichen Wahrheiten waren doch eigentlich so einfach zu sehen, oder? Und gerade nachdem er das gesagt hat, er, Abraham war, bin ich, kommt die Stelle mit der Heilung des Blindgeborenen. Ja, wieder und wieder haben die Pharisäer ihn verworfen, aber hier zeigt ihnen jetzt Jesus ganz klar, was diese geistliche Blindheit bedeutet und wozu es führt. Ja, lass uns nur kurz rüberfliegen. Also ab Vers 2, die Jünger und Jesus sehen diesen Blindgeborenen, die Jünger fragen, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Doch Jesus sagt, weder dieser noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. In Vers 5 führt er sie zu der Wahrheit zurück, dass er das Licht der Welt ist, indem er sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Ja, und dann haben wir diese Geschichte. Dann noch Spiel auf dem Boden, macht er einen Teig daraus, macht er den Teig auf die Augen und sagte zu dem Blinden, geh und wasch dich im Teich Siloam. Und er glaubte und er ging hin, wusch sich und er wurde sehend. Und wie sollte es anders sein, war es natürlich an einem Sabbat, dass Jesus das Ganze gemacht hat. Und daraufhin kamen natürlich die Pharisäer. Und dann gibt es diesen ganzen Diskurs in den Versen von 8 bis 30, wo es die Unterhaltung gibt zwischen dem Mann und den Pharisäern, den Eltern und den Pharisäern und dann wieder der Mann. Und dieser Blindgeborene, der nun sehen kann, schließt seine Verteidigung mit den Worten, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist und doch hat er meine Augen geöffnet. Und daraufhin warfen die Pharisäer ihn aus der Synagoge, ja? Obwohl sie das Wunder, und jetzt kommt es, direkt doch vor Augen hatten. Ja, sie konnten es nicht sehen, obwohl es direkt vor ihnen war und sie so viel mit ihm diskutiert hatten. Und dann lesen wir weiter, dass Jesus den Mann wiederfindet und dann die Frage eigentlich, für die die Pharisäer blind waren, dem Mann stellte: Glaubst du an den Sohn des Menschen? Und der Mann fragt: Wer ist es, dass ich an ihn glaube? Und Jesus sagt: Du hast ihn gesehen. Du hast ihn gesehen. Der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr. Und er fiel anbetend vor ihm nieder. Und jetzt kommt die Verurteilung für die Pharisäer. Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt er aber: Wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Ja, das ist eine der Geschichten überhaupt, um geistliche Blindheit deutlich zu machen und um zu zeigen, dass obwohl die Pharisäer ja diese geistlichen Wahrheiten hatten und Jesus gibt ihnen jetzt hier ein Zeichen, was so unmissverständlich war. Der Mann sagte auch: Nie in Israel ist es passiert, dass ein Blindgeborener sehend wurde. Die Pharisäer sahen es und waren geistlich blind für diese Wahrheit. Aber die Warnung am Ende, die Jesus gibt, ist umso prägnanter. Nun sagt er aber: Wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Meine Lieben, geistliche Blindheit ist so gefährlich, weil es so mit Sünde verbunden ist. Ja, wenn der Hass über unseren Bruder über uns kommt, dann müssen wir uns daran erinnern, dass wir sofort zu Jesus rennen müssen und um Vergebung bitten müssen und ihn bitten müssen, unsere geistliche Blindheit zu nehmen. Denn die Finsternis verblendet unsere Augen. Wir sehen nicht mal, ja, dass irgendwas los ist in unserem Leben. Deshalb müssen wir auch konstant dranbleiben, Jesus auch zu bitten, uns die Augen zu öffnen. Ja, und was wir weiter tun, wenn wir, er sagt ja auch, er wandelt in der Dunkelheit, er weiß nicht, wohin er geht. Ja, wir stellen uns ein Kinderzimmer vor, nachts unaufgeräumt, man sieht nichts, ja, was macht man? Man stößt sich an Lego oder man tritt auf Lego und dann rennt man gegen den Schrank, das Kind wacht auf und schreit, ja, es ist nur Chaos, man tut sich weh und man tut anderen weh. Ja, deswegen müssen wir, ist das auch so gefährlich, in der Dunkelheit zu bleiben, weil, ja, wir kennen das, wenn man hasst, dann kommt das eine zum anderen und dann ist die Sünde, nimmt die Sünde überhand. Ja, und wenn du mit Bitterkeit reagierst, dann beginnst du, die Sicht auf das Licht zu verlieren. Und ich möchte auch noch hinzufügen, du verlierst dann auch den Blick auf Jesus. Weil was dann nämlich passiert ist, dass der Blick von Jesus sich auf einmal auf dich selber dreht, ja, was ich verdient habe und was der andere eigentlich an mir tun müsste und um Vergebung bitten müsste und dass er sich entschuldigen möchte und wir erheben und wir schauen dann nur auf uns selber und nicht mehr auf Christus. Und deswegen ist das so gefährlich. Und deswegen sei es nochmal ausdrücklich gesagt, der Hass hat keinen Platz im Leben eines Christen, die im Licht mit Gott wandeln wollen. Und wenn du jetzt dich wiederfindest in einer Situation, wo du mit deinem Bruder oder deiner Schwester in einem Kampf bist oder irgendwie Bitterkeit gegen jemanden hegst und der es vielleicht gar nicht mal weiß, ja, bitte ich dich, zu ihm zu gehen, bei Christus Vergebung zu suchen und auch bei demjenigen Vergebung zu suchen. Es darf dein Leben nicht bestimmen und kontrollieren, sondern die Liebe des Christus soll uns kontrollieren. Ja, und diese Warnung geht an uns alle. Ich meine, es ist eine der größten Fähigkeiten von uns selber, dass wir uns selber betrügen können und dass wir selber uns vormachen, wir sind die Besten, aber ja, betrüge dich nicht selbst, sondern achte auf deine Schritte. Und deswegen dieser Test, diese Frage, ja, verspürst du Liebe oder verspürst du Hass gegen deinen Nächsten? Und wenn du jetzt fragst, ja Florian, aber wie soll ich denn jetzt praktisch lieben, wie sieht denn das aus? Du hast jetzt irgendwie von Liebe als Konzept gesprochen, aber was ist denn das wirklich? Und wenn mir diese Frage stellen würdest, würde ich dir sagen, wie viel Zeit hast du denn? Denn die Briefe und das Neue Testament ist voll von Anweisungen, wie wir wirklich praktisch lieben können. Ja, wir erinnern uns 1. Korinther 13, Epheser 4 und 5 sind starke Kapitel, die uns da helfen. Und auch der Römerbrief ab Kapitel 12 ist sehr hilfreich. Ich werde das kurz mal vorlesen. Da heißt es zum Beispiel: Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennt im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft und so weiter. Das sind alles praktische Beispiele, die wir in der Schrift immer und immer wieder finden. Aber lasst mich zum Abschluss, wenn wir daran uns vorstellen wollen, wie wir lieben sollen, nochmal eigentlich das vortrefflichste Beispiel überhaupt nochmal vor Augen führen, unseren Herrn Jesus Christus. Und dich auch ermutigen, in den Evangelien dich zu Hause zu fühlen und diesen Jesus kennenzulernen in den Evangelien und ihn zu sehen, wie in den Situationen, in denen er steckte, ja, wo er Hunger gelitten hat, Durst hatte und wo er den Jüngern x-mal irgendwas erklärt hatte und sie es einfach nicht verstanden haben. Und dann werdet ihr auch zu einer Stelle kommen, über die ich noch, oder um die es jetzt gehen soll, wo wir auch so ein starkes Beispiel finden, wie er die Jünger liebte. Erinnert euch mit mir zusammen an das letzte Abendmahl. Ja, es ist der letzte Abend für Jesus. Jesus hat den Jüngern dreimal gesagt, was in Jerusalem jetzt passieren wird, dass er sterben wird. Ja, und sie waren in dem Raum zusammen und Judas war schon weggegangen. Und zu dieser Zeit hat man das Essen im Liegen zu sich genommen. Und deswegen, die Füße waren so mit an der Nähe vom Tisch. Und deswegen musste auch immer jemand die Füße waschen, bevor man zusammen gegessen hat. Ja, und Jesus also nun vor seinem letzten Abend, und er hat es den Jüngern gesagt, was am nächsten Tag passieren wird. Jesus wusste, was kommt. Und was machen die Jünger? Streiten sich darum, wer nun der Größte ist im Königreich. Ja, und Jesus sieht diesen Streit eskalieren. Und wie würdet ihr jetzt reagieren? Hier ist, wie Jesus reagiert hat. Er hat seine Kleider abgelegt, einen Schurz angelegt, hat eine Schüssel genommen, mit Wasser gefüllt und er hat diesen Jüngern die Füße gewaschen. Ja, die Kreuzigung vor Augen, die Jünger 3 Jahre lang gelehrt und dann sowas. Ja, also Jesus ist wirklich unser größtes Beispiel an Liebe. Und deswegen, Liebe ist mit Recht die höchste Ethik, die wir in unserer Realität finden. Liebe ist in diesen größten Geboten verankert, die wir haben. Ja, also gibt es Beziehungen, die du in Ordnung bringen musst? Gibt es Vergebung, die du erbitten musst oder die du aussprechen musst? Hast sich dein Herz gegen jemanden verhärtet, der diese Liebe braucht, dann lass dein Opfer am Altar, geh hin, versöhne dich mit deinem Bruder und komm zurück und wandle im Licht. Wahrlich, Christus hat die Jünger und uns auch zur Perfektion geliebt. Also schaue auf ihn und wandle so in der Liebe und liebt einander, so wie Christus auch uns geliebt hat. Amen. Lass uns beten. Großer Herr und Gott, du bist wahrlich wunderbar und du hast als Jesus auf Erden hast du uns gezeigt, was es bedeutet, dieses Gebot der Liebe in Perfektion zu lieben. Wie du gesagt hast durch den Apostel Johannes, dass du die Jünger geliebt hast bis zum Schluss, bis zum Ende, bis zur Perfektion, bis zur Fülle. Herr, bewundern und bestaunen wir, Herr, dieses Zeugnis der Liebe. Wir bitten dich, Herr, in unseren schwachen Leibern, Herr, die wir vorfinden, dass du uns hilfst, Herr, auch so zu lieben, einander zu lieben, so wie du uns geliebt hast. Und Herr, wir tun Buße, wir verstehen, dass wir es so oft nicht schaffen, das zu tun, und dass so oft wir dann doch falsch reagieren. Aber bitte, Herr, wenn geistliche Blindheit auf unseren Augen ist, Herr, dann lass uns nicht in dieser Sünde, sondern hilf uns, Herr, dass wir sehen, wie wir im Licht mit dir wandeln können. So dass es auch nicht zu Hass und Streit kommt, sondern zur völligen Freude, dass wir miteinander Gemeinschaft haben, dass wir im Licht wandeln mit dir. Bitte, Herr, sei mit uns, wenn wir diese Gebote folgen wollen und wenn wir danach wandeln wollen, und gib uns, Herr, Kraft, dich zu lieben und einander zu lieben. Amen.